Ja, das ist unser Wunsch, unser Sehnen, dass Gottes Wort uns erreicht und wir spüren, wie der lebendige Gott zu uns spricht. Weiß nicht, ob ihr das Ministerium für Glück und Wohlbefinden kennt. Ob das jemand kennt. Das ist ein interaktives Kunstprojekt, das sich den Themen Glück und Lebensfreude spielerisch und humorvoll nähert und die ins Gespräch bringen möchte. Sie möchte die Bürger unseres Landes zum Umdenken und Mitmachen motivieren. Das Ziel ist ein kultureller Wandel in unserem Land, vielleicht auch eine Aufforderung an die Regierung, ein solches Ministerium einzurichten, und zwar nach dem Vorbild von Bhutan. Denn das kleine Königreich Bhutan hat Glück als Staatsziel. Es ist ein ganz ungewöhnliches Land in 2000 Meter Höhe mitten im Himalaya zwischen Indien und China gelegen, ungefähr so groß wie die Schweiz. Dort wohnen etwa 700.000 Einwohner, Menschen. Und dort ist eben Glück das Staatsziel und dort lernen die Kinder auch schon in der Schule Glück lernen. Wie geht das? Da haben die ein Schulfach, das heißt dann Glück oder Happiness in Englisch oder so, steht dann am Stundenplan und an der Tafel. Und auch in der Verfassung Bhutan steht, dass der Staat sich bemüht, seinen Bürgern das Streben nach Glück zu ermöglichen. Artikel 9 Absatz 2 heißt es, der Staat bemüht sich, jene Bedingungen zu fördern, dass das Streben nach Bruttoinlandsglück, die das Streben nach Bruttoinlandsglück ermöglichen. Genau, das ist nach Meinung des Königs von Bhutan viel wichtiger für die Gesellschaft als Geld zu verdienen. Und darum messen sie nicht das Bruttoinlandsprodukt, also Geld, sondern das Bruttoinlandsglück. Glück. Das Streben nach Glück steht ja in der Verfassung einiger Staaten, aber nur in Bhutan wird das Bruttoinlandsglück auch jedes Jahr gemessen. Was dann zum Glück gehört, das zeigt die Lehrerin in einem Schaubild, zum Beispiel die Umwelt schützen, die Menschen sollen Zeit haben, sie sollen sich aufeinander verlassen können, eine sinnvolle Arbeit haben. Sie sollen die Gebote ihrer Religion kennenlernen und sie pflegen und weiteres mehr. Und dieses Beispiel dieses Königreichs Bhutan hat einige Schulen bei uns auch angeregt, es ihnen nachzumachen, nicht nur auf klassische Bildung zu setzen und auf Fachwissen, sondern auch das Wohlbefinden der Menschen in den Mittelpunkt zu rücken. So gibt es zum Beispiel in Heidelberg eine Schule mit dem Schulfach Glück. Und dann gibt es die Aufgabe, zum Beispiel Glücksmomente zu erinnern und aufzuschreiben oder eine Diskussion zu führen, kann man Glück kaufen, oder eine Gruppenübung mit einem breiten roten Band, wo sich alle anlehnen im Kreis und so sich gegenseitig dann stützen und so weiter, wo die Schüler lernen sollen, sich aufeinander zu verlassen. Aber so neu wie das scheint, ist das gar nicht. Vor 2000 Jahren gab es schon einmal eine Regierungserklärung, bei der das Glück an erster Stelle stand. Viele haben es übersehen. Es geschah nämlich, als Jesus die Bergpredigt hielt. Die Bergpredigt ist ja ein Juwel der ganzen Heiligen Schrift, ein ganz wichtiger Text der Verkündigung Jesu, seine erste, seine längste Predigt auch, jedenfalls die Zusammenstellung wahrscheinlich von Matthäus, von Predigten, die Jesus immer wieder gehalten hat. Sie ist sozusagen die Magna Carta des Reiches Gottes und eine große Herausforderung an unser Leben. Wahrscheinlich ist die Bergpredigt einer der provokativsten Texte in der Bibel. Sie verunsichert manches bleibt fremd und sperrig, und darum möchte ich mich dieser Bergpredigt jetzt einmal zuwenden. Kein Text, hat mal jemand gesagt, steht derart quer zum vermeintlich wirklichen Leben wie gerade die Bergpredigt. Und doch bewegt er die Kulturen und die Menschen dieser Welt seit 2000 Jahren. Und die Jünger, die zuerst hörten, waren am Anfang, heißt es dann am Ende, entsetzt über das, was Jesus gesagt hat. Und wir wollen uns heute fragen, wie sind die Worte gemeint und was haben sie uns zu sagen? Und ich fange da einmal an, ich werde nicht allzu weit kommen, aber ich beginne. Und die Bergpredigt beginnt mit den sogenannten Seligpreisungen. Und diese Seligpreisungen, die sind nicht nur ein Vorwort, sondern sie sind große Statements. Sie sind das inhaltliche Herz der Bergpredigt, das Grundlagenprogramm Jesu sozusagen. Und das fängt an, ja, so wie das Grundgesetz. Vorne stehen erstmal die wichtigsten Sachen. Und so ist es auch bei Jesus, bei dieser Regierungserklärung sozusagen, das Grundlagenprogramm. Und es wird uns helfen, wenn wir sie verstehen, auch Jesus besser zu verstehen. Aber es wird nicht ganz leicht sein. Es sind 8 kurze Sätze, das sage ich schon mal im Voraus, die immer gleich aufgebaut sind. Sie beginnen mit einem Wort, das man übersetzen kann, glücklich ist oder glücklich sind. So heißt es jedenfalls in der Hoffnung für alle in dieser Übersetzung, die ich gleich lesen werde. Man hätte aber auch übersetzen können, glückselig oder selig sind. Ja, oder glückselig zu preisen sind, das wäre vielleicht noch besser. Manche Übersetzer auch freuen dürfen sich alle die, oder es Glückwunsch an alle, die Folgendes erleben. Es handelt sich nämlich eigentlich um ein Gratulationswort. Makarios ist es im Griechischen, das sagt man, wenn man sich gratulieren wollte, wie Glückwunsch zum Geburtstag oder zur bestandenen Prüfung, zur Hochzeit oder so, dann sagen wir herzlichen Glückwunsch und dann sagt der Grieche Makarios und da sagt hier Jesus herzlichen Glückwunsch allen und dann kommt das. So ist das zu verstehen und das heißt, ich sehe dein Glück und ich freue mich mit dir, ich nehme Anteil. Selig sind, glückselig zu preisen sind, so beginnen die Sätze. Und davon haben sie eben auch ihren Namen, die Seligpreisungen. Und dann wird gesagt, wer glücklich zu preisen ist. Und in der zweiten Satzhälfte jeweils, warum er glücklich zu preisen ist. Und dabei, wenn wir sie gleich hören werden, merken wir, gibt es viele Überraschungen und ganz starke Kontraste. Ich muss ehrlicherweise zugeben, dass ich früher von den Seligpreisungen überhaupt nichts verstanden habe. Ich habe die gelesen und habe ich halt weitergelesen, weil das schien mir so unverständlich, was Jesus hier wohl sagen will. Und weil ich denke, dass es vielleicht auch anderen noch so gehen könnte, halte ich es für wichtig, dass ich am Anfang sage, dass es, glaube ich, gut ist, wenn wir uns einmal bewusst dafür neu öffnen, um auf die Seligpreisungen zuzugehen. Falls wir Vorurteile haben, die könnten Hindernisse sein, dass wir sie hinter uns lassen, nicht gleich denken, ja, so kann ich mir das Glück nicht vorstellen, sondern uns einmal darauf einlassen und sieh mal, was am Ende dabei herauskommt. So, jetzt genug der Vorrede, also jetzt die Seligpreisungen. Matthäus 5, Vers 1 bis 11 lese ich. Als Jesus die Menschenmenge sah, stieg er auf einen Berg. Nachdem er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm. Da redete er zu ihnen und begann, sie zu unterweisen. Glücklich sind, die erkennen, wie arm sie vor Gott sind. Denn Gottes Herrschaft und Herrlichkeit gehört ihnen. Glücklich sind die Traurigen, denn Gott wird sie trösten. Glücklich sind, die auf Gewalt verzichten, denn sie werden die ganze Erde besitzen. Glücklich sind, die sich nach Gottes Gerechtigkeit sehnen, denn Gott wird ihre Sehnsucht stillen. Glücklich sind die Barmherzigen, denn Gott wird auch mit ihnen barmherzig sein. Glücklich sind, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Glücklich sind, die Frieden stiften, denn Gott wird sie seine Kinder nennen. Glücklich sind, die deshalb verfolgt werden, weil sie Gottes Willen tun. Sie werden mit Gott in seinem Reich leben. Wenn ihr verachtet, verfolgt und zu Unrecht verleumdet werden, weil ihr mir nachfolgt, dann könnt ihr darüber glücklich sein. Seligpreisungen, einprägsame Sätze, schon mit einer natürlichen Schönheit, die gleich deutlich machen, Jesus ist sehr wohl an unserem Glück interessiert. Gott ist tatsächlich am Glück seiner Kinder, seiner Geschöpfe, seiner Menschen interessiert. Und man wird neugierig, wen Jesus glücklich preist, wem er gratuliert. Aber dann ist doch manches wirklich komisch. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie die Menschen, die Jesus beschreibt, glücklich werden sollen. Einiges steht geradezu in einem Gegensatz dazu, was ich mir unter Glück vorstelle. Und mancher wird vielleicht sogar fragen, hat Jesus hier vielleicht nicht einfach Unglück und Glück einfach vertauscht, die Begriffe ausgetauscht? Ist Glück nicht Gesundheit, Erfolg, Wohlstand, ein langes Leben, Besitz und Konsumgüter und nicht dieses, was Jesus hier nennt? Und in der Tat stellt Jesus unsere normale Denkweise hier völlig in Frage. Normalerweise würden wir anders denken. Ist hier nicht etwas durcheinander geraten? Müsste es nicht heißen, glücklich die Reichen? Glücklich die Reichen, denn sie können mit Sicherheit und Sorglosigkeit ihr Leben genießen. Glücklich die Gesunden, denn sie können in der Kraft ihres Körpers tun, was sie wollen. Glücklich die Starken, denn sie können bestimmen und ihre Ideen und Wünsche auch gegen andere durchsetzen. Klingt das nicht realistischer? Weil ich so wenig anfangen konnte mit diesen Seligpreisungen, habe ich immer darüber gelesen. Obwohl sie für Jesus so wichtig sind, da sind sich auch alle Exegeten einig drüber, alle Ausleger. Es klingt realistischer, so wie ich es eben gesagt habe. Aber so hat es Jesus nicht gesagt. So hieße die Botschaft, wenn der Zeitgeist sie schreiben würde oder die Werbung. Geiz ist geil, ich denke an mich, weil ich es mir wert bin, glücklich ist, wem alles gelingt. So würde ich vielleicht auch formulieren. Oder andersrum, würden wir nicht normalerweise denken, dass die Leute, die hier genannt werden, statt glücklich und selig eher zu bedauern sind, würden wir nicht vielleicht so formulieren, zu bedauern sind, die da geistlich arm sind, denn sie stehen ständig wie Bettler vor Gott mit leeren Händen, zu bedauern sind, die da Leid tragen, denn sie befinden sich auf der Schattenseite des Lebens, zu bedauern sind die Sanftmütigen, denn sie können sich nicht durchsetzen. Zu bedauern sind die da hungert und dürstet nach Gerechtigkeit, denn sie erleben nur Frust. Zu bedauern sind die Barmherzigen, denn sie werden von den anderen ausgenutzt. Zu bedauern sind die reines Herzens sind, denn sie werden oft den Kürzeren ziehen. Zu bedauern sind die Friedfertigen, denn sie werden sich aufreiben. Zu bedauern sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn man wird ihnen das Leben zur Hölle machen. Ist das nicht so, wie wir normalerweise denken? Aber so formuliert Jesus nicht. Er wollte seinen Zuhörern die Augen öffnen, wie Leben nachhaltig gelingen kann und welche Werte bei Gott und im Leben wirklich zählen und am Ende glücklich machen. Wie kann das sein, dass das so sehr gegen unsere erste Empfindung geht? Wie geht denn nun Glück? Jeder Mensch möchte glücklich sein. Ich glaube, das ist etwas, was uns alle hier miteinander verbindet. Wenn ich mit Menschen spreche, dann stelle ich fest, dass sie manchmal völlig unterschiedliche Lebensziele haben. Aber letztlich hoffen doch alle durch den Lebensweg, den sie gehen, am Ende ihr Glück zu machen und ihr Glück zu erlangen. Aber Jesus spricht ja nicht einfach von Glück, sondern von Glückseligkeit. Wo liegt denn da eigentlich der Unterschied? Wann warst du das letzte Mal glücklich? So richtig glücklich? Vielleicht, als du eine Prüfung überraschend bestanden hast, von der du schon dachtest, die ist versiebt. Oder als wir überraschend was Tolles gefunden haben oder gewonnen haben, in der Lotterie oder weiß nicht. Oder als jemand etwas total Nettes und Liebes und Wertschätzendes zu uns gesagt hat. Oder als wir uns etwas Schönes kaufen konnten, was wir uns schon lange gewünscht haben. Das alles sind ja Glücksmomente und können Glücksmomente in unserem Leben sein. Oder wir haben ja von Ines gehört und das kann man sofort nachvollziehen. Wenn man dann endlich die erlösende Nachricht vom Arzt hört, es ist nichts drin, man hat es gewusst, aber es ist jetzt auch nichts drin. Das ist ein Glücksmoment. Das sind Glücksmomente unseres Lebens. Das Problem ist nur, dass diese Momente nicht konservierbar sind. Sie sind nicht festzuhalten. Sie kommen und sie gehen wieder. Und das Wort selig hat, glaube ich, an dieser Stelle noch einen anderen Akzent. Wir gebrauchen das Wort heute nur noch selten, vor allem eben im nicht-religiösen Sprachgebrauch selten. Aber manchmal gebrauchen wir es doch noch, wenn wir zum Beispiel sagen, dieses Baby lächelt so selig. Ja, wenn es vielleicht in den Armen der Mutter eingeschlafen ist, dann sagen wir, oder wenn wir sagen, da ist jemand selig, dann meint das noch ein bisschen, der ist rundum glücklich. Der ist jetzt rundum zufriedengestellt. Der hat nicht nur punktuell irgendwo ein Glück in seinem Leben erfahren, sondern der ruht jetzt wirklich darin. Ja, das Baby ruht darin. Im Moment, da ist jetzt alles da. Da fehlt jetzt nichts. Da ist alles da, was es braucht. Das ist selig. Ja? Und es ist glücklich und wirklich tief zufrieden. Wir sagen das, wenn jemand sehr, sehr zufrieden ist, wenn er mit sich und der Welt im Reinen ist. Das heißt, es gibt meines Erachtens diesen Akzent noch der Dauer, der Grundsätzlichkeit, die da drin steckt in Glückseligkeit, die Jesus hier vor Augen hat. Und ist das auch genau so, die er für uns Menschen vor Augen hat? Da geht es nicht nur um das Glück des Augenblickes, um einzelne Glücksmomente, sondern um eine grundsätzliche Befriedigung unserer Sehnsüchte, um eine tiefe Zufriedenheit. Und es geht in der Bergpredigt um die Frage, immer auch, was bleibt denn wirklich am Ende bestehen, was ist nachhaltig? Und darum erzählt Jesus am Ende der Bergpredigt diese Geschichte von dem Haus, das auf dem Felsen gebaut ist und das bestehen bleibt, ja. Und dagegen steht das Haus, das auf Sand gebaut ist und das auch für eine Zeit lang wunderbare Glücksmomente hervorbringt, dem Erbauer. Aber wenn der Sturm kam, am Ende fiel es in sich zusammen. Und diese Frage der Nachhaltigkeit, der Beständigkeit, das ist, was Jesus hier am Herzen liegt. Und darum, glaube ich, kommt er auch zu so ganz anderen Thesen. Es gibt ja so viele kurzfristige Glücksversprechen, an deren Ende aber doch nur Frust und Enttäuschung, Leere und Glücklosigkeit stehen. Solche vermeintlichen Glückswege empfiehlt Jesus nicht. Seine Botschaft ist eine frohe Botschaft, die das Leben, die Freude, das Glück in einem nicht mehr überbietbaren Sinne für die Menschen will. Glücklich, ja, selig, glückselig sollen sie sein. Ja, wie geht das? Wie geht Glück bei Jesus? Es haben viele schon sich Gedanken darüber gemacht und Bücher geschrieben. Sie tragen dann so Titel wie Anleitung zum Glücklichsein, 10 Wege zum Glück. Oder ich habe ein anderes Buch gefunden, wie du in 21 Schritten lernst, dein Leben zu lieben und glücklich zu sein. Diese Bücher vermitteln uns den Eindruck, als könnte man sich selbst das Glück sichern, wenn man nur das Richtige tut. Also, falls hier jemand ist, der nicht total glücklich ist heute Morgen, 21 Schritte, 10 Wege und es gibt keinen. Ja? Es gibt ja auch entsprechend, habe ich ja am Anfang schon gesagt, Volkshochschulkurse, es gibt sogar Schulfächer teilweise jetzt schon. Können wir Glück lernen? Ich behaupte jetzt einfach mal, das funktioniert zur Hälfte. Nur zur Hälfte oder schon zur Hälfte, weil was man machen kann, das sind schon Lebensweisen zu vermeiden, die das Unglück geradezu anziehen und das Glück vermeiden, die wir häufig auch in unserem Leben integriert haben. Und was man auch tun kann, Lebensweisen fördern, die hilfreich sind, die vielleicht die Chance auf Glück erhöhen können. Wenn du gesund lebst, wenn du genug schläfst, wenn du Freunde hast, wenn du achtsam bist, Entspannungsübungen machst und so weiter, dann ist das nicht schlecht. Dann ist das ja schon hilfreich. Und deshalb, glaube ich, ist es schon sinnvoll, sich mit diesen Fragen zu beschäftigen. Und so ganz schlecht finde ich die Idee von Bhutan gar nicht, das Glück, das Bruttoinlandsglück zu messen und zu suchen. Aber eines können meines Erachtens diese ganzen Bücher und Bemühungen nicht, nämlich uns Menschen das Glück sichern. Auch wenn du alles richtig machst im Leben, und wenn du alle diese Tipps richtig befolgst, dann ist das keine Garantie dafür, dass du glücklich sein wirst. Und dass du glücklich sein musst. Ich habe ein ganz lustiges Buch auch gefunden. Es hat den Titel Glücksprojekt. Und da hat jemand ein Jahr lang mal jede Woche neu diese Tipps umgesetzt aus den Glücksratgebern. Und dann aufgeschrieben, welche Erfahrungen dabei gemacht. Ja, eigentlich hätte der ja dann am Ende des Jahres der glücklichste Mensch auf der Welt sein müssen. Aber manchmal ist das doch recht ernüchternd, was dann dabei rauskommt. Ist ganz lustig geschrieben. Und oft ist es das gerade dieser intensive Wunsch, um jeden Preis sich das Glück sichern zu wollen, sogar zu einem Hindernis zum wahren Glück werden kann. Und wenn man jetzt genau hinschaut, dann kommt in den Seligpreisungen Jesu, ich versuche mal, die Glückseligkeit nicht aus den Handlungen der Menschen, nicht direkt. Die Begründung, warum Jesus sie glücklich preist, steckt nämlich jeweils nicht im ersten, der ersten Satzhälfte, sondern im zweiten Satzteil. Man müsste eigentlich sagen, nicht glücklich, selig sind, die da arm sind vor Gott, sondern, oh Moment, ist das schon das, ach so, das ist schon gleich das andere, sondern die, die Gottes Herrschaft und Herrlichkeit erleben. Glücklich, glückselig sind, die von Gott getröstet werden. Glücklich sind, die die Erde besitzen werden. Glücklich zu nennen sind, denen Gott ihre Sehnsucht nach Leben stillt. Glücklich zu preisen sind, denen Gott mit Barmherzigkeit begegnet. Glücklich zu preisen sind, die Gott sehen werden. Glücklich zu preisen sind die, die Gott seine Kinder nennt. Glücklich zu preisen sind die, die mit Gott in seinem Reich leben dürfen. Und wenn wir das so ansehen, dann macht es schon etwas mehr Sinn als der Eindruck, der im allerersten Moment entstanden ist. Das bedeutet, finde ich auch, dass nicht unsere Handlungen und Taten direkt das wirkliche Glück hervorbringen werden, sondern dass allein Gott unsere Glückseligkeit schaffen und garantieren kann. Das bedeutet, dass auch Werte und Handlungen, an denen wir manchmal zweifeln, ob sie uns wirklich glücklich machen werden, wir zweifeln ja manchmal daran, auch wenn wir denken, dass etwas richtig ist und dass wir es für gut halten, ob es uns wirklich glücklich machen wird, weil es auch immer wieder in Frage gestellt wird. Aber das, was Jesus hier deutlich machen will, dass es am Ende doch zielführend ist, und zwar weil Gott lebt und weil er der Garant ist für unsere Glückseligkeit und weil er sie uns zusagt und sagt, geh den Weg weiter, ich gratuliere dir, du bist auf dem richtigen Weg, verlass ihn nicht, glückselig wirst du sein. Denn, und dann kommt die Begründung, und darum gratuliert Jesus allen, die nach diesen Worten des Reiches Gottes leben wollen. Es lohnt sich schon jetzt und hier und schon dreimal in der Ewigkeit. So, jetzt sind schon 30 Minuten um. Und ich habe noch nicht eine einzige Seligpreisung ganz konkret betrachtet. Und weil das so lange dauern würde, fange ich da heute auch gar nicht mehr mit an. Wer das hören will, der muss nochmal wiederkommen. Es wird nämlich das nächste Mal dann mit Sicherheit darum gehen, die einzelnen Seligpreisungen einem Praxistest zu unterziehen und zu sehen, stimmt das denn, was Jesus so plakativ in den Raum stellt? Ist es wirklich richtig, so zu leben, auch wenn es sich manchmal auf den ersten Blick nicht zu lohnen scheint? Wir wollen die Seligpreisungen dann an der Realität unseres Lebens überprüfen. Was ist da dran? Ist das mehr als eine schöne Idealwelt, als herausfordernde Kontrastworte, die wie ein Luftballon zerplatzen, wenn sie sich im Leben bewähren müssen? Ich werde versuchen zu zeigen, dass diese Worte viel mehr Tiefe haben als viele Glücksratgeber unserer Zeit und versuchen zu erklären, wie die einzelnen Seligpreisungen zu verstehen sind. Das ist gar nicht so einfach. Da habe ich mir auch ganz schön einen abgebrochen. Aber wie geht Glück eigentlich wirklich? Und ich hoffe, dass wir neugierig geworden sind, wen genau da Jesus eigentlich glücklich preist und zu seinem Leben gratuliert. Glücklich zu preisen ist, wer Jesu Wort hört und danach handelt.